Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahn am Mikrofon herzlich willkommen. Daimler und BMW wollen Uber und Co. Paroli bieten und den Mobilitätsmarkt der Zukunft von Berlin aus aufmischen. Die beiden Autokonzerne bündeln ihre Kräfte im Carsharing und investieren 1 Milliarde Euro in eine neue Mobilitätsplattform, mit der man nicht nur ein Auto leihen, sondern auch ein Taxi rufen oder einen Parkplatz suchen kann. Mehr dazu gleich. Zunächst aber zu einer außergewöhnlichen Mitteilung, die vor gut einer Stunde aus Karlsruhe kam. Der Bundesgerichtshof äußert sich zum Dieselskandal und sieht den Rechtsanspruch eines Klägers in einem sogenannten Hinweisbeschluss als begründet an. Und auch wenn es in dem Fall nicht zu einer Verhandlung kommen wird, können sich, meint Gigi Deppe, geschädigte VW-Dieselfahrer nun durchaus Hoffnung machen auf Schadenersatz.
Zum allerersten Mal äußert sich das oberste deutsche Zivilgericht zum Dieselskandal und lässt klar erkennen, wie es wichtige Rechtsfragen bewertet. Der Bundesgerichtshof bestätigt in einem Hinweis an die streitenden Parteien, ja, die Dieselmotoren mit Schummelsoftware sind wahrscheinlich mangelhaft. Das heißt, wer solch ein Auto gekauft hat, darf vom Händler grundsätzlich Gewährleistung verlangen. Im konkreten Fall hatte ein Mann einen VW Tiguan gekauft, war aber vom Oberlandesgericht Bamberg gescheitert, weil die Richter dort annahmen, der Kunde kann kein neues Auto als Ersatz bekommen, denn genau diesen Tiguan gibt's nicht mehr. Damit räumen die BGH-Richter jetzt aber auf. Sie sagen, selbst bei Änderungen am Modell kann der Käufer ein neues Auto bekommen. Wenn es den alten Tiguan nicht mehr gibt, dann muss unter Umständen ein neuer mit leichten Änderungen geliefert werden. Mit diesem Beschluss beantwortet der BGH zwar nicht alle Fragen rund um den Dieselskandal, aber er legt einen ersten Grundstein. Ja, die Käufer sind nicht chancenlos. Und ja, es gibt prinzipiell einen Anspruch auf ein Ersatzauto, selbst wenn das neue nicht ganz identisch ist.
Soweit der Beitrag von Gigi Deppe aus Karlsruhe. Und keine Stunde später kam dann auch eine Mitteilung aus Wolfsburg vom VW-Konzern, der den Hinweis der Richter ganz anders interpretiert. Daraus ließen sich keine Rückschlüsse zu Erfolgsaussichten derartiger Klagen ziehen, sagt VW. Ja, und damit schalten wir in den Frankfurter Börsensaal zu Konrad Busen. Wie sieht man das Ganze denn bei Ihnen an der Börse?
Also die Reaktionen hier an der Börse von den Händlern sind eher verbaler Art. Zu sagen hat natürlich jeder was zu dem Thema, aber der Aktienkurs, da muss man sagen, da ist schon eine ganze Menge von den juristischen Risiken, denen Volkswagen sich stellen muss, eingepreist. Und man muss ja auch sagen, durch die vielen Nachrichten von anderen Herstellern relativiert sich das, was mit VW los ist, ein wenig zumindest. Heute hat ja Ford informiert über eine Selbstanzeige gegenüber den Behörden in den USA, wo es auch um Abgaswerte und den Kraftstoffverbrauch geht, die falsch angegeben worden sein sollen. Also VW ist bei weitem nicht allein.
Und ein wichtiges Thema heute auch die Konjunktur. Im vergangenen Jahr ist die deutsche Wirtschaft fast in die Rezession gerutscht. Zuletzt gab es ja Nullwachstum im letzten Quartal 2018. Heute nun der Frühindikator des IFO-Instituts, der IFO-Geschäftsklimaindex, der erneut gefallen ist. Das 6. Mal nun in Folge. Wie reagiert denn der DAX darauf?
Der DAX steht im Plus und zwar ziemlich klar und deutlich 0,5% höher als gestern Abend bei 11.486 Punkten im Moment. Grund genug, Andreas Scheuerle zu befragen. Das ist der Mann, der gerade hier neben mir sitzt, über dem Frankfurter Börsenparkett. Er ist Volkswirtschaftsexperte bei der DK Bank. Herr Scheuerle, die Marktreaktion ist ziemlich relaxed. Ist es vermessen zu vermuten, dass für die Marktteilnehmer die deutsche wirtschaftliche Schwäche schon eingepreist ist?
Ein Stück weit schon, aber man muss auch sagen, der Rückgang des IFO war nicht stark genug, dass die Alarmglocken schrillen, aber er war auch nicht schwach genug, um eine Entspannung zu erzeugen. Wir befinden uns hier im konjunkturellen Graubereich und deswegen die verhaltene Reaktion.
Gibt es nicht vielleicht doch ein wenig Hoffnung in Deutschlands Unternehmen? Ich habe mir mal andere Daten angeschaut. Ebenso wie das IFO-Institut macht auch das Market-Institut Umfragen in den Unternehmen. Und die Einkäufer, die da von dem Market-Institut befragt worden sind, sind vor allen Dingen bei den Dienstleistern in Deutschland schon wieder ein bisschen optimistischer. Darauf weisen zumindest die Einkaufsmanager-Indikatoren hin, die diese Woche veröffentlicht wurden.
Genau. Und die Industrieindikatoren von den Einkaufsmanager-Indizes, die weisen ganz kräftig nach unten. Und das ist genau die Geschichte, die konjunkturelle Geschichte, mit der wir leben im Moment. Wir haben eine Industrierezession und wir haben starke Dienstleister, die die Konjunktur stabilisieren.
Das heißt, Dienstleister hui, Industrie pfui.
Derzeit ja, und das liegt natürlich daran, dass wir global Schwächetendenzen haben, angefangen bei einer konjunkturellen Abschwächung bis hin zu den Handelsstreitthemen.
Die Notenbanken zeigen ja deutlich den Willen, es am billigen Geld nicht scheitern zu lassen. Darauf weisen Sitzungsprotokolle von EZB und Fed hin, die auch in dieser Woche veröffentlicht wurden. Höhere Zinsen also dürften kein Problem werden für die Wirtschaft in der nächsten Zeit.
Nein, die Notenbanken werden sehr, sehr vorsichtig agieren und natürlich alles vermeiden, was das zarte Pflänzchenaufschwung gefährden könnte oder die Konjunktur dämpfen könnte. Insofern eher längerfristig niedrige Zinsen als kurzfristige Erhöhungen.
Der IFO-Index noch einmal kurz darauf. Da sind ja die Erwartungen für die nächsten 6 Monate vor allen Dingen auch schlecht. Das hat sicher auch mit dem Brexit zu tun.
Das hat mit dem Brexit zu tun. Der Termin rückt immer näher, der 29. März. Es hat aber auch mit den drohenden Zöllen auf Automobile zu tun oder auch mit dem chinesisch-US-amerikanischen Handelsstreit.
Sagt Andreas Scheuerle. Er ist Volkswirt bei der DK Bank. Herzlichen Dank.
Der Wirecard-Chef, Herr Busen, der hat heute versucht zu beruhigen nach den Kursturbulenzen via Zeitungsinterview. Ist das denn gelungen?
Also der Aktienkurs von Wirecard steigt gegenüber gestern Abend um 3,5%, aber im Vergleich zu Ende Januar, also bevor der Kurs wegen der Bilanzgerüchte abstürzte, ist die Wirecard-Aktie immer noch rund 30% billiger. Das Interview vom Unternehmenschef Markus Braun in der FAZ ist auch in entscheidenden Punkten ziemlich vage. Zu vage, um wirklich alle Bedenken der Anleger auszuräumen. Die externe Untersuchung der Betrugsvorwürfe durch eine Anwaltskanzlei zieht sich hin. Auch die Ankündigung von Wirecard, die Financial Times verklagen zu wollen, die hat der Firmenchef im Interview mit der FAZ relativiert. Also es gibt nach wie vor viele Zweifel über diese Vorwürfe hier bei den Leuten an der Börse und auch über die Art und Weise, wie Wirecard mit der Sache umgeht.
Und außerhalb des DAX gibt es auch eine interessante Geschichte. Der US-Konzern Kraft Heinz, der hat die Belieferung von Edeka gestoppt. Ist das der Grund dafür, dass die Aktie so abstürzt heute?
Also der Auslöser für den Absturz der Aktie von Kraft Heinz von rund 20% liegt eher innerhalb des Konzerns bzw. in der Bilanz. Kraft Heinz hat gestern Abend mitgeteilt, eine Abschreibung, also eine Wertberichtigung zu machen von 16 Milliarden Dollar. Das kommt für eine Menge Branchenfachleute ziemlich überraschend, hat mit niedrigeren Bewertungen einiger Marken zu tun, von Lebensmitteln, die Kraft Heinz herstellt und vertreibt. Aber der Streit mit Edeka bzw. mit den deutschen Supermarktketten über die Preise hängt damit natürlich auch irgendwie zusammen. Offenbar sind alte, große Marken wie Heinz Ketchup nicht mehr so viel wert wie früher, verkaufen sich nicht mehr so gut. Zumindest gibt es gute Konkurrenzprodukte.
In der Eurozone, da hat sich die Inflation zu Jahresbeginn weiter abgeschwächt. Gibt es darauf eine Reaktion auf dem Devisenmarkt?
Der Eurokurs ist ein bisschen gedrückt worden, aber er hält sich noch über einem Dollar 13. Interessant im Zusammenhang mit dem Euro ist heute übrigens auch eine Äußerung von Österreichs Notenbankpräsident Nowotny, der sich für, wie er sagt, eine Art Eurobonds ausspricht, um das Projekt der Kapitalmarktunion zu stärken. Dazu sollten die Hörer vielleicht wissen, der Sozialdemokrat Nowotny wird demnächst den Rat der Europäischen Zentralbank verlassen. Sein Nachfolger ist von der deutschnationalen oder austronationalen Partei FPÖ ins Amt bestimmt worden, Robert Holzmann. Und er hat vermutlich eine etwas andere Meinung als sein Vorgänger von der SPÖ. Bei den deutschen Staatsanleihen, da hat die Bundesbank heute unverändert die Rendite berechnet von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind. Sie bleibt bei 0,01% im Plus. Und Gold, da verbilligt sich der Preis für die feine Unze um 11,87 Dollar auf 1.323,18 US.
Konrad Busen war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Richtig Geld verdienen können die großen Autobauer Daimler und BMW zwar nicht mit ihren Carsharing-Angeboten Car2Go und DriveNow, dennoch fahren immer mehr dieser Leihwagen in Deutschlands Großstädten. Und das wird wohl auch so bleiben, denn eigentlich erbitterte Konkurrenten bündeln Daimler und BMW nun ihre Kräfte und haben heute in Berlin den Startschuss gegeben für ein neues Joint Venture, eine neue Mobilitätsplattform. Dieter Nürnberger war bei der Vorstellung des neuen Unternehmens dabei.
Der neue Name der gemeinsamen Mobilitätsplattform von Daimler und BMW wird ShareNow heißen. Allerdings erfolgt die Umbenennung nicht sofort. Für eine Übergangszeit bleibt es bei den beiden alten Namen Car2Go und DriveNow. Anglizismen gehören heutzutage zum guten Ton in der Start-up-Szene, weshalb Berlin der neue Firmensitz des gemeinsamen Joint Ventures sein soll. Auch weil, das ist die Erwartung der beiden Vorstandschefs, die neue Mobilität sich vor allem in den Metropolen dieser Welt etablieren wird. Auf dem Markt der Automobilhersteller sind Daimler und BMW Konkurrenten. Bei der neuen Mobilität wollen sie zusammenarbeiten und ihre Kräfte bündeln. Bereits heute habe man gemeinsam weltweit rund 4 Millionen Kunden in diesem Bereich. Sie sollen künftig nahtlos vernetzt werden, sagt Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche.
Of course, we were looking at some strengths Natürlich ging es uns um Stärke in diesem Bereich. Und wir erkannten, dass wir hier unsere ergänzenden Stärken durchaus vereinen können. Wir wollen somit ein gemeinsames, ein einzigartiges Unternehmen gründen, welches grundsätzlich alle derzeitigen Mobilitätsangebote umfasst. Natürlich beginnt es mit dem Auto, es geht weiter mit dem Aufladen oder auch mit dem Angebot von Parkmöglichkeiten. Und es geht generell um die Nachfrage nach Mobilität, vom eigenen Fahren bis zum Sharing, der gemeinsamen Nutzung eines Fahrzeugs also.
Vor allem in den Schlüsselregionen Europa und den USA soll die gemeinsame Mobilitätsplattform ausgebaut werden. Die beiden Konzerne wollen dafür 1 Milliarde Euro investieren. Ebenso sollen rund 1.000 neue Arbeitsplätze in Deutschland entstehen. In einem Verbund sollen bisherige Joint Ventures zusammengefasst werden. Vom Anmieten eines Autos oder Fahrdienstes über digitale Parkraumbewirtschaftung bis hin zu Aspekten einer nahtlosen Reiseplanung, Fahrradverleih oder ein Ticket für den ÖPNV inklusive. Eine App für alles, sagt BMW-Vorstandsvorsitzender Harald Krüger.
Das alles sind effiziente Prozesse. Wir bieten Ihnen Mobilitätskonzepte. Und genau deswegen sind wir anders. Im Vergleich zu anderen Mobilitätsanbietern geht es uns um Komplettlösungen. Wir wollen nicht nur einen Teil des Marktes bedienen.
Laut Bundesverband Carsharing entsteht durch den Zusammenschluss der bisherigen Angebote der beiden Unternehmen nun der größte Anbieter auf dem deutschen Markt. Viele Nutzer seien bisher ohnehin Kunden bei beiden Carsharing-Unternehmen gewesen, sagt Gunnar Nerke, Geschäftsführer des Bundesverbandes.
Es gibt ja einen Kosteneinsparungseffekt durch das Joint Venture. Aus Kundensicht ist es ja eigentlich so, gerade im Free-Floating-Bereich sind heute schon viele Leute zu beiden Systemen angemeldet, weil die im selben Geschäftsgebiet operieren und ich durch die Tatsache, dass ich beide nutze, die Zahl der Fahrzeuge, die mir zur Verfügung stehen, um das Doppelte steigere. Das heißt, dass diese Anbieter zusammengehen, ist, glaube ich, folgerichtig.
Somit könnte der Zusammenschluss auch zu sinkenden Preisen führen. Synergieeffekte könnten deshalb besonders in den Bereichen Verwaltung, Flottenmanagement, Service und Wartung erzielt werden.
Über das neue Carsharing-Joint-Venture von BMW und Daimler Dieter Nürnberger. In der Koalition ist ein Streit entbrannt über das von der Bundesumweltministerin vorgelegte Klimaschutzgesetz. Mehr jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Birgit Becker.
Der Entwurf von Svenja Schulze sieht ja vor, dass die verschiedenen Ressorts per Gesetz mit drohenden Einschnitten im Haushalt und mit Sofortprogrammen zum Klimaschutz verpflichtet werden sollen. Unionspolitiker aber wollen kein derartiges Rahmengesetz, sondern nur Gesetze für einzelne Bereiche, für den Verkehr etwa oder die Energiewirtschaft. Der CDU-Wirtschaftsexperte Joachim Pfeiffer bezeichnete den Entwurf des Umweltministeriums also wörtlich Klimaplanwirtschaft. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hingegen nahm das Projekt seiner Parteikollegin in Schutz.
Das muss sehr gut, sehr klug gemacht werden, damit wir eine Verbesserung unserer Lebensqualität und unseres Wohlstandes gleichzeitig hinbekommen. Für möglich halte ich das. Und wenn wir das alles auf die richtige Weise tun, dann kann das sogar sein, dass Deutschland auch wirtschaftlich davon profitiert, dass es in Sachen Umwelt- und Klimapolitik dann an der Spitze steht.
Die Deutsche Umwelthilfe hat die Konzentration den Winter über von Stickoxidwerten in den Abgasen neuer Diesel-Pkw oder solcher mit einem Software-Update getestet. Es ging um 3 Modelle der Euro 5 und Euro 6 Abgasnorm. Getestet wurde auf der Straße. Ergebnis: vor allem die vom Kraftfahrtbundesamt angeordneten Software-Updates seien, so der DUH-Chef Jürgen Resch, weitgehend unwirksam.
Das Ergebnis ist wirklich erschreckend. Wir haben keine oder fast keine Reinigungswirkung. Beispielsweise ein Audi A4, den wir getestet haben, der hatte vor dem Software-Update über 600% Überschreitung und danach fast als Punktlandung den gleichen Wert.
2,2 Millionen Software-Updates sind vom Kraftfahrtbundesamt angeordnet worden. Die Umwelthilfe erwartet davon keine Verbesserung bei der Luftqualität. Dank hoher Steuereinnahmen hat der Staat im vergangenen Jahr einen Rekordüberschuss von 58 Milliarden Euro erzielt. Der höchste Überschuss ist das seit der Wiedervereinigung. Die Angabe machte das Statistische Bundesamt. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Einnahmen um 4,7% gewachsen, die Ausgaben um 3,2%. Den höchsten Überschuss erzielte der Bund, dann folgen die Sozialversicherungen, danach die Kommunen und dann die Länder.
Birgit Becker, vielen Dank. Heute und an den kommenden zwei Freitagen geht es im Firmenporträt um Korea, um die großen Konzerne in Familienhand in Südkorea und um ökonomische Konzernexperimente im Norden. Heute zum Start Samsung. Wir kennen Samsung vor allem als Handyhersteller. Erst in dieser Woche überraschte der Konzern ja mit einem faltbaren Smartphone. Für Südkoreaner hingegen ist Samsung viel mehr. Sie werden von dem Mischkonzern regelrecht ein Leben lang begleitet. Fabian Kretschmer stellt Samsung im Heimatland vor.
Es sind tumultartige Szenen, die sich im Februar 2017 vor dem Seoul-Zentralgericht abspielen. Samsung-Kronprinz Lee Jae-yong, der wohl mit Abstand mächtigste Manager Südkoreas, wird in Handschellen dem Haftrichter vorgeführt. Der Chef von Samsung Electronics ist in den größten Korruptionsskandal in der jüngeren Geschichte des Landes verwickelt. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der 49-Jährige der damaligen Präsidentin Park Geun-hye Schmiergelder in Höhe von umgerechnet 32 Millionen Euro gezahlt hat, um sich die Zustimmung der Regierung für eine Fusion von zwei Samsung-Tochterfirmen zu erkaufen. Die Richter verurteilen ihn zunächst zu 5 Jahren Haft. Dann jedoch, nur ein Jahr später, setzt das Berufungsgericht die Haftstrafe von Lee Jae-yong überraschend zur Bewährung aus.
Es tut mir leid, dass ich der Öffentlichkeit kein positives Beispiel abgegeben habe. Das letzte Jahr über konnte ich mein Handeln reflektieren. In Zukunft werde ich solche Fehler nicht wiederholen.
Sagt Lee Jae-yong reumütig nach seiner Freilassung. Viele erzürnte Bürger fühlen sich damals in ihrem Vorurteil bestätigt. Die Gründungsfamilie von Samsung, so sagen sie, steht über dem Gesetz. Südkorea wird in den Medien oft als Samsung-Republik tituliert. Samsung trägt zu 15% zum koreanischen Bruttoinlandsprodukt bei, ist verantwortlich für 25% der landesweiten Exporte und ungefähr 25% der gesamten Firmensteuern.
Ja, Samsung, ich denke mal, ist das wichtigste Unternehmen hier in Korea. Samsung ist in extrem vielen Bereichen unterwegs. Oft haben wir die Beschreibung, dass man mit Samsung geboren werden kann, dass man mit Samsung aufwächst, ne, in Samsung Apartments oder Wohnungen lebt, ne, mit den Fernsehern, mit den Kühlschränken etc., dann bei Samsung arbeitet und dann durch Samsung dann auch begraben wird.
Sagt Christoph Haider, der die Europäische Handelskammer in Seoul leitet und seit über 10 Jahren in Korea lebt. Bis heute gilt für junge Südkoreaner ein Arbeitsvertrag bei Samsung als gesellschaftlicher Ritterschlag. Dies habe sich durch die derzeit hohe Jugendarbeitslosigkeit noch verstärkt, erklärt der N20er Choi Jun-hee, der in der südkoreanischen Stadt Jeonju lebt und Maschinenbau studiert hat.
Die jungen Leute wollen vor allem Stabilität und Sicherheit. Genau das können ihnen große Firmen wie Samsung bieten. Ebenso genießt man dort als Angestellter meist bessere Sozialleistungen.
Begonnen hat Samsung vor 70 Jahren als einfaches Lebensmittelgeschäft mit 40 Angestellten. Lee Byung-chol gründete damals den Gemischtwarenladen mit Hilfe seines Familienerbes. Zunächst jedoch mit bescheidenem Erfolg. Das Wirtschaftswunder vom Hahnfluss und damit auch der Aufstieg Samsungs ist unauflösbar mit Park Jong-hee verknüpft. 1960 putschte sich der Militärgeneral an die Macht. Mit eiserner Führung, 5-Jahresplänen und massiver Ausbeutung der Arbeiter peitschte er die Industrialisierung des Landes in Windeseile voran. Christoph Haider sagt,
es gab eine Landreform mit dem Ziel, möglichst viele Leute in Arbeit zu bringen. Der nächste Schritt war dann der Aufbau von Leichtindustrie. Als das geschafft wurde, hat man dann in den nächsthöheren Technologielevel investiert.
Als Motor für den Wirtschaftsaufschwung dienten Diktator Park eine Handvoll ausgewählter Firmen, von denen das Militärregime absolute Loyalität einforderte. Im Gegenzug vergab es lukrative Aufträge, half bei der Unterdrückung von Gewerkschaften und schützte vor ausländischer Konkurrenz. In jenen Jahren des rasanten Wirtschaftswachstums der 70er und 80er Jahre gedeihen die sogenannten Chaebols, wie die Mischkonzerne koreanischen Zuschnitts genannt werden, allen voran Samsung, Hyundai und LG. Den Chaebols ist gemein, dass sie in Familienbesitz sind, mittlerweile in dritter Generation. Sie haben meist kein Kerngeschäft, sondern sind in verschiedenen Bereichen tätig.
Man musste sich auf eine Handvoll von Industrieunternehmen konzentrieren, mit denen man zusammen Korea aufbauen konnte. Die Chaebols hatten die Finanzkraft, in neuartige Technologien zu investieren und auf ausländische Märkte zu gehen,
sagt Haider von der Europäischen Handelskammer. 1987 übernahm schließlich Lee Gon-hee, Sohn von Samsung-Gründer Lee Byung-chol, die Firmenführung. Er hatte die Vision, Samsung bis zur Jahrtausendwende in ein globales Unternehmen zu verwandeln. In den Firmenchroniken der Samsung Electronics Zentrale in Suwon ist ein Schlüsselerlebnis aus dem Jahre 1993 genauestens dokumentiert. Bi trommelt in einer Nacht- und Nebelaktion sämtliche Führungskräfte zu einer Krisensitzung im Frankfurter Nobelhotel Falkenstein zusammen. Dort stellt er in einem 3 Tage langen Redemarathon sein neues Managementkonzept vor. Seine Kernaussage: Ändern Sie alles, alles bis auf Ihre Frau und Ihre Kinder. Egon Hees Plan scheint mittlerweile aufgegangen. Samsung ist der größte Smartphone-Hersteller der Welt, während die frühere Konkurrenz aus Japan kaum mehr eine Rolle spielt. Doch der US-Autor Jeffrey Cain, der mehrere Jahre lang für sein bald erscheinendes Samsung-Buch recherchiert hat, bewertet die Unternehmenskultur des koreanischen Konzerns kritisch.
Samsung beruht auf einer militaristischen Struktur. Es gibt einen Familienherrscher an der Spitze, der Befehle austeilt und seine Leute auf Linie bringt.
Der Erfolg von Samsung beruhe vorrangig auf der perfekten Ausführung, nicht jedoch auf besonders kreative Ideen, sagt Autor Cain.
Samsung ist eine Firma, die sich genauestens erfolgreiche Produkte der Konkurrenz anschaut, diese adaptiert und dann mit zusätzlichen Verbesserungen auf den Markt bringt.
Sagt US-Autor Cain über Samsung im Firmenporträt von Fabian Kretschmer. Und mit Samsung geht es auch in der Wirtschaftspresseschau weiter. Zunächst aber zum Urteil gegen den Waffenhersteller Heckler & Koch, das das Landgericht Stuttgart gesprochen hat, wegen illegaler Waffenexporte.
Der Schwarzwälder Bote aus Oberndorf zitiert den Hinweis des Richters, dass es in dem Verfahren nicht grundsätzlich um deutsche Rüstungsexporte ging. Diese Aussage gilt es zu akzeptieren. Nicht auf der Anklagebank zu finden waren nämlich Genehmigungsbehörden wie das Wirtschaftsministerium. Deren Aufgabe ist es, Rüstungsexporte im Zweifel zu verbieten. Doch wie es scheint, wiegen dort wirtschaftliche Interessen höher als moralische Werte. Gibt es nicht bald strengere Kontrollmechanismen, nehmen illegale Waffenlieferungen kein Ende. Die Tageszeitung Taz aus Berlin findet: Es wäre an der Zeit, endlich ein generelles gesetzliches Verbot von Rüstungsexporten an Länder außerhalb der EU zu diskutieren. Stattdessen geschieht derzeit das exakte Gegenteil. Die deutsche Rüstungsexportpolitik ist und bleibt unverantwortlich. Daran ändert auch der temporäre Lieferstopp an das Killerregime Saudi-Arabiens nichts. Dass es dazu erst des Mordes an dem saudischen Journalisten Khashoggi bedurfte, ist allein schon ein Skandal, der durch die Scheiß-Egal-Haltung von Emmanuel Macron und Theresa May nicht besser wird. Lange hat es bei Smartphones keine wirklich spannenden Neuerungen gegeben. Deshalb beschäftigen sich auch die Kommentatoren mit dem neuen Falthandy von Samsung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Samsung ist es gelungen, mit dem Galaxy Fold als erster großer Anbieter ein Smartphone mit einer völlig neuen Eigenschaft auf den Markt zu bringen. Ob man sie braucht, steht auf einem anderen Blatt. Aber diese Skepsis teilt das Fold mit dem ersten iPhone von 2007. Kurzfristig könnte das neue Gerät Samsung also frischen Schwung in einem immer stärker gesättigten Markt verleihen. Smartphones werden, mindestens für die nächsten Jahre, ihre Funktion als Fernbedienung des Lebens behalten, glaubt die Süddeutsche Zeitung. Da die Geräte immer mehr Zwecke erfüllen, gibt es eine Tendenz zu größeren Bildschirmen. Insofern ist es nur konsequent, wenn nun Samsung als der Smartphone-Marktführer ein Gerät mit einem faltbaren Bildschirm vorlegt. Klar ist aber schon jetzt, dass Samsung diese Neuerung, eine der wenigen echten Innovationen der vergangenen Jahre, dazu nutzt, die preisliche Schmerzgrenze wieder ein Stück nach oben zu verschieben.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Deutschland heute, dann mit Antran am Mikrofon. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.